Ich glaube, viele Leute hatten die Einschätzung von vornherein, dass der Aufbau der Selbstverwaltung in Rojava eigentlich nur so, wie er heute zustande gekommen ist oder bis heute zustande gekommen ist, aus diesem Machtvakuum heraus möglich war, das innerhalb der Kriegssituation in Syrien entstand. Schlicht und ergreifend, weil das Regime Assad auf Nordsyrien keinen Zugriff mehr hatte. Das bot die Möglichkeit, die Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen. Dass sie damit aber immer noch gefährdet sind, waren und sind, aus unterschiedlichen Gründen. Nicht nur aus militärischen Gründen, sondern schlicht und ergreifend auch aus ideologischen Gründen. Das, denke ich, dürfte auch klar gewesen sein. Der erste große Ansatz wurde durch das türkische Regime gemacht. Das war 2018, der Angriff auf Rojava. Und korrigiert mich gerne, ergänzt, aber ich würde sagen, Rojava, Afrin, ist ein Gebiet, das annektiert worden ist. Das ist annektiert worden durch die türkische Armee, die Bevölkerung wurde vertrieben, andere Menschen lanciert durch das türkische Regime wurden dort angesiedelt und das war eigentlich das erste Umsiedlungsprogramm, das passiert ist. Alle Regierungsaugen auf dieser Welt waren zu und niemand hat wirklich effektiv etwas dagegen getan.
Noch nicht mal was gesagt.
Doch, Betroffenheit ausgedrückt. Doch, doch. Also ich kann dir das bestätigen, Betroffenheit findest du immer. Ich habe damals, als der Angriff auf Afrin passiert war und wir ziemlich genau wussten, dass da eine Menschenrechtsverletzung nach der anderen geschieht, habe ich das Außenministerium angeschrieben. Und die haben ziemlich schnell geantwortet, innerhalb von 10 Tagen. Das ist für ein Außenministerium eine ziemliche Leistung. Die haben sehr präzise geantwortet. Und wenn man den Brief genau liest, sieht man, dass sie sich unglaublich Mühe gegeben haben bei der Nennung von Daten. Ich habe nämlich nach Waffenlieferungen gefragt, zum Beispiel. Ich stelle immer nur Fragen, ich kommentiere nicht groß, ja, auch keine Betroffenheitslaudatio. Ich stelle immer nur Fragen und die haben sich unglaublich Mühe gegeben bei der Beantwortung dieser Fragen, vor allem dann, wenn es um Daten ging, um mir eigentlich beweisen zu wollen, dass sie eigentlich keine Waffen mehr liefern, sondern nur noch das, was seinerzeit mal von ganz anderen abgesprochen war, in Gang gesetzt haben. Ja? Also insofern, sie haben nicht nur geschwiegen. Wenn man ihnen schreibt, antworten sie auch. Manchmal muss man mahnen. Ja? Okay, das war Afrin 2018, im Januar 2018. Und ich würde sagen, danach konnte man davon ausgehen, früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, wird das türkische Regime wieder zuschlagen, weil sie schlicht und ergreifend keine kurdische Selbstverwaltung im nordsyrischen Bereich an ihrer Grenze haben wollen. Ja, insofern sind all diese Vorwürfe, dass es PKK-Kooperationen seien und sogenannter Terrorismus und alles, das ist alles Mumpitz. Also es ist meine persönliche Auffassung, ihr dürft mich gerne korrigieren. Das ist alles Unsinn, das ist alles nur Legitimationsgrundlage, um diesen Angriff auf die kurdische Bevölkerung und all die anderen ethnischen Minderheiten, die dort leben und die dort sehr friedlich gelebt haben, und die nach allem, was wir wissen, eine hervorragende Selbstorganisationsstruktur unter miserablen Bedingungen, ja, die haben keine großen Fördermitteltöpfe und all sowas, die haben das aus ihrer Kraft heraus aufgebaut. So, und das ist der zweite Punkt. Es geht nicht nur um um das unangenehme Gefühl für ein Regime Erdogan an der Grenze eine kurdische Selbstverwaltung entstehen zu lassen. Es ist sicherlich auch dieses ideologische Moment für eigentlich alle offiziell dort Beteiligten, die sehen, hier ist ein Ort, an denen Menschen ihre Verhältnisse selbst in die Hand nehmen und sich selbst organisieren. Ich kann nicht beurteilen, in welchem Maße, aber ich würde sagen, relativ herrschaftsfrei. Relativ herrschaftsfrei. Es ist der ganz wichtige Aspekt der weiblichen Emanzipation, der da nicht nur ein Wort ist, sondern alltägliche Praxis ist. Also wenn diese Macho-Gesellschaften irgendetwas fürchten, dann ist es weibliche Emanzipation. Also die Unterdrückung der Frau ist mal das Mindeste, was in diesen Macho-Gesellschaften vonstatten zu gehen hat. Ja? Und deshalb werden sie das als allererstes bekämpfen. Und insofern sind die Frauen natürlich als Erste und vielleicht, wie gesagt, ich war nicht da, aber ich könnte mir vorstellen, am stärksten betroffen von Gewalthandlungen. Aber ja, all das, man konnte das erwarten, weil wir wissen, was dieses Regime Erdogan ist, wir wissen um die Bestrebungen und im Grunde war es sowas wie nur eine Frage der Zeit. Wie lange hält es, bis der Schlag läuft? Gut, und ich komme wieder zurück, was gab den Anstoß für diese Veranstaltung? Im April diesen Jahres startete Medico International diese Kampagne, die Katastrophe verhindern. Es war zunächst eine Plakatkampagne und die erschien in der Taz. Und das habe ich kurzerhand aufgegriffen, habe gesagt, das ist eine wunderbare Aktion. Und das kann man und muss man weiterentwickeln, sodass viele Leute daran arbeiten können. So, und Katastrophe verhindern. Die Katastrophe ist jetzt eingetreten. Dieses Erdogan-Regime hat das getan, was wir befürchtet haben. Und alle gucken zu. Und es wird weitergehen, wenn wir nichts tun. Dafür müssen wir wissen, was da vor Ort geschieht, an welcher Stelle wir überhaupt helfen könnten, unterstützen könnten. Dafür brauchen wir Anita Starosta, die kommt in 5 Minuten. Aber wir haben auch viele Erfahrungen hier in unserem eigenen Kreis. Und könnten, bis Anita da ist, mal ein wenig zusammentragen, welche Erfahrungen haben wir, was wissen wir aus Rojava konkret, was geschieht hier vor Ort, wer engagiert sich, wie weit trägt dieses Engagement, ist es tatsächlich effektiv, muss das mehr werden an bestimmten Stellen oder müssten wir was ganz anderes tun? Also ich habe zum Beispiel heute eine Information in meiner Mailbox gehabt, die fand ich ausgesprochen bedrohlich und wo ich sage, da genau an dieser Stelle müssen wir etwas tun und es reicht nicht einfach, eine Demonstration durch die Stadt Hannover zu machen. Es ist die Information, dass am 4. Dezember es ein Gipfeltreffen in London geben wird, an dem teilnehmen werden Deutschland, also Gipfeltreffen, Regierungen, ja, Deutschland, Frankreich, England und die Türkei. Und befürchtet wird, dass dort das Umsiedlungsprogramm, das die Regierung Erdogan vorhat, für das sie im Grunde heute schon die Region freischießt, so muss man das sagen. Wohl nennen. Die schießen diese Region frei. Sie zerstören die Dörfer, sie vertreiben die Menschen, es sind insgesamt etwa 300.000 Leute auf der Flucht, mit dem Ziel, andere Leute dort anzusiedeln. Und die Befürchtung ist, dass an diesem 4. Dezember in London das abgesegnet wird von den europäischen Regierungen, natürlich auch immer mit dem Druckmittel des sogenannten Flüchtlingsdeals und dass die Europäer auch noch Gelder zur Verfügung stellen sollen bzw. werden, um die Ansiedlung zu finanzieren. Das ist meine Information von heute. Es gibt noch eine kleine andere, die sagt, dass in Kooperation mit dem türkischen Geheimdienst schon Auswahlen getroffen werden. Ich sage ganz offen, das habe ich bei AFN rausgefunden, relativ aktuell gestern oder vorgestern, dass der türkische Geheimdienst damit unter anderem beschäftigt ist, die Familien pro-türkischer Milizen, wir wissen, wer das ist, ja, das sind auch dschihadistische, sogenannte dschihadistische Kämpfer, die Familie dieser Kämpfer, ursprünglich kommend aus Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Aserbaidschan und Afghanistan, also so quasi handverlesen in diese Region zu schicken. Und dann dürfen wir uns fragen, was mit den mit der kurdischen Bevölkerung, was mit der Jesiden, also dazu gehören die Jesiden, andere Minderheiten, was mit diesen Bevölkerungsteilen passieren wird. Das nochmal so zur Information dazu. Also, können wir zusammentragen, wissen wir noch mehr, was in Rojava geschieht und was tun wir hier vor Ort, was passiert aktuell, was können wir mehr machen, sinnvoll machen.
Ich kann leider nichts beitragen, ich bin relativer Neuling in dem Thema. Aber das, was man so im Fernsehen dort sieht, hat doch andere Bezüge, vor allen Dingen internationale Bezüge. Und das kommt mir jetzt so ein bisschen, als wenn Rojava allein auf der Welt wäre, diese Versammlung in Großbritannien ausgenommen. Ich stelle mir vor, aus einer rein normalmenschlichen, juristischen Perspektive hätten die Kurden einen Anspruch an ihr Staatsoberhaupt, den Assad, sie vor fremder Invasion zu schützen, entsprechend Entschädigungsansprüche, die Assad dann an die Türkei zu stellen hätte, etc. Wenn Assad nicht in der Lage ist, diese Sicherheit zu gewährleisten, dann muss jemand vielleicht einen Antrag stellen, eine Vollversammlung etc., dann muss die eben international gewährleistet werden. Und zwar nicht von irgendwelchen NATO-Club oder von der Türkei oder sonst irgendwem, der da gerade lustig ist, sich rumzutreiben, sondern wenn, dass das dann offiziell verhandelt wird und durchsichtig ist und so weiter. Das ist so,
ach, von wem
so eine Nachkriegs-Weltordnungs-Idealperspektive.
Ja, ja.
Aber praktisch wäre ja jetzt interessant, was Assad zu diesem Manöver stellt. Er sagt ja immer, die Türkei, das sind Klauen alles und so, und tut so, als wenn er da sich für seine staatliche Souveränität einsetzen will.
Ja.
Dann hört man wieder, es gibt einen Deal zwischen Assad und der Türkei, so und so viele Kilometer dürft er. Wie verhält sich das in Bezug auf diese Umsiedlungspläne? Ich finde, wenn man sich hier äußert, kann man das gar nicht tun, ohne diese Art manövrieren, irgendwie mal bloßzustellen.
Ja,
also,
ja.
Weil es ist ja auffällig, dass entgegen aller Möglichkeiten, zum Beispiel die Palästinenser machen das ja andauernd, da internationale Gremien anzurufen, hier alles so tun, als könnten sie da irgendwie drin reintapern in die Gegend und der möchte mal da gerne Bombe hinwerfen und der möchte mal da gerne Bombe hinwerfen. Geht ja auch keine Tour mehr. Ich habe aber jetzt auch, leider wurde ich nicht im letzten Dorf noch keine offizielle Verlautbarung der kurdischen Selbstvertretung in Richtung Vereinte Nationen oder irgendwas in der Art bis jetzt noch nicht gelesen und davon noch nicht gehört. Gibt es denn nicht sowas?
Ich wollte noch mal was zur rechtlichen Lage sagen. Theoretisch müsste ja die syrische Regierung international protestieren. Hast du ja selber gesagt, man hört, dass es ein Deal zwischen der Türkei, der syrischen Regierung und Russland gibt. Als zum Beispiel in Afrin einmarschiert wurde, haben die Russen ihre Stellung, die sie da hatten, aufgegeben. Und das Assad-Regime hat einen formalen Protest an die Türkei gerichtet. Aber das war, glaube ich, eher zur Beruhigung seiner eigenen Landsleute. Da gibt es ja auch eine Menge Nationalisten, die das nicht so gerne finden. aber formal rechtlich wäre das, wenn du auf der Ebene diskutieren willst, müsste das die syrische Regierung machen, die du es nicht. Und da hat sie wahrscheinlich ganz gute Gründe für. Ne?
Aber du hast abgehoben auf die rechtliche Frage und letztendlich ist das in diesem Fall eine völkerrechtliche Frage. Ja,
hier ist gemeldet.
Ja, mache ich sofort. Ich würde genau diese Völkerrechtsfrage und wie man damit umgeht, man muss einen Kriegsverbrecherprozess organisieren. Das können wir nur nicht. Ja, klagen kann nur ein Staat. Aber die Frage ist, wie wir aktiv werden, um so etwas zu initiieren und vielleicht öffentlich zu erzwingen.
Test, okay. Genau, also ich wollte kurz ein bisschen darauf eingehen. Also die Frage war ja erstmal, wie die UN dazu steht. Also die hat ja lange geschwiegen, sowohl in Afrin als auch jetzt bei den Angriffen auf breiter Fläche Rojava. Ich glaube, viel wichtiger ist eher zu gucken, wer ist die UN? Und was hat sie für eine Rolle? Also wenn wir uns, glaube ich, das so ein bisschen angucken und in die Details reingehen, also wir sehen halt, die UN ist ein Verbund von Nationalstaaten, dann wird, glaube ich, ein bisschen klarer, dass da nicht irgendwelche Menschen sitzen, die Menschenrechte vertreten, sondern das sind da sitzen Vertreter der Staaten, der Nationalstaaten an der Stelle und die haben ganz klar gemeinsam Interessen. Und wenn wir uns heute halt angucken, es gibt jetzt überall im ganzen Nahen Osten Krieg, nicht nur in Kurdistan, nicht nur in Rojava, also auch darüber hinaus, also wenn wir angucken, was gerade in Libyen ist, wenn wir angucken, was gerade in Afrika los ist, so, also es geht ja weiter, ich glaube, dann wird ein bisschen klarer so, dass halt die Lösung nicht von den UN, also von der UN kommen kann, nicht von dem Verbund der Nationalstaaten kommen kann, sondern die Lösung kann halt von der Gesellschaft selbst kommen, denn die Geschichte bestätigt das ja auch ganz klar. Ne? Also die Kriege, die eigentlich heute geführt werden, sind die Fortsetzung von dem, was nach dem Ersten Weltkrieg quasi an Aufteilung im Nahen Osten stattgefunden hat. Das sind dieselben Kräfte, an die appellieren wir gerade und sagen, ja, die Nationalstaaten müssen irgendwas machen oder was haben die gesagt, so. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig zu gucken, was haben Nationalstaaten heute, also was sagen die, wie stehen die, weil die sagen alle, die sind besorgt oder die stellen ihre Waffenlieferungen ein, aber wenn wir angucken, das stimmt doch gar nicht. Also vielleicht werden jetzt neue Verträge irgendwie nicht beschlossen, aber die Waffen fließen nach wie vor und in gigantischer Menge. So, die Gelder genau dasselbe. Und wenn wir uns das so ein bisschen angucken und das halt aufbrechen, dann verstehen wir auch auf jeden Fall, dass halt alles, was halt von Nationalstaatenvertretern kommt, dass es da nichts zu sagen hat. Also das sind halt Lippenbekenntnisse, um halt uns als Teile der Bevölkerung quasi ruhig zu stellen. Um uns zu manipulieren, um unser Gehirn so ein bisschen zu verwischen, damit wir nicht klar denken, damit wir nicht klar wissen, wohin wir wollen. Und wir wissen, wohin wir wollen. Also wir auch hier werden ja also immer mehr Menschenrechte ja auch quasi eingeschränkt. So. Und das sind ja dieselben Kämpfe. Also da werden die halt natürlich blutig und militärisch ausgetragen, aber hier geht es auf einer anderen Ebene genauso weiter. Und das sind dieselben Werte, die eigentlich diese Kräfte mit Füßen treten. Und unsere Appelle sollten auf jeden Fall nicht an die gerichtet sein, sondern vielmehr an uns selbst. Also was können wir gemeinsam tun, um sowas zu verhindern, also solche Kriege? Weil wir wissen auch heute, dass die Bundesregierung ganz klar hinter den Dschihadisten steht. Und das sind alles IS-Leute. In Berlin gibt es ein Büro, da fließt Geld tagtäglich zum IS. Interessiert niemanden. So, ne? Das sind deutsche Panzer, die vorne die Dschihadisten schützen. Mittlerweile sogar von Dschihadisten gefahren werden. So. Ich glaube, viel wichtiger ist halt nicht zu gucken, nur was macht die Türkei oder was macht Syrien oder was macht Assad oder Erdogan, sondern vielmehr, was können wir eigentlich machen. So. Und ich glaube, dann verstehen wir auch viel mehr unsere Rolle. Weil das sind unsere Werte, die vertreten, die gerade mit Füßen getreten werden. Also wir sehen auch hier gerade einen Aufstieg der AfD und der rechten Szene und. Das geht ja viel weiter. Also im Grunde müssen wir das zusammendenken und uns selber da drin sehen. Also wie steht zum Beispiel hier mit den Rechten der Minderheiten, den Rechten der Frauen, den Rechten der anderen Identitäten? Also ich glaube, das sind dieselben Kämpfe. So. Ich glaube, deswegen ist das für uns sehr wichtig, diese Kämpfe halt zusammenzudenken. Also von der UN kam auf jeden Fall jetzt nochmal gestern oder vorgestern irgendwie ein Statement, ja, wir möchten, dass die Türkei die Waffen einstellt. Ja, aber warum sollte sie? Ich meine, bis jetzt wird es auch von der UN noch unterstützt. Alle Kräfte, alle humanitären Kräfte aus Syrien wurden rausgezogen, vor allem aus Nordsyrien. Also warum sollte die UN also in der Praxis irgendwas zu tun. So, ne? Also ich glaube, deswegen viel und wichtig. Die Appelle sollten, unsere Appelle sollten auf jeden Fall nicht an den Nationalstaaten gerichtet sein, sondern eher viel mehr an uns selbst und an unsere Mitmenschen. Danke.
Ich zu danken, die machen. Sehr gerne. Wer möchte dazu was sagen?
Ich fühle mich missverstanden.
Okay, das müssen wir erstmal ausräumen.
Also soweit kenne ich mich dann doch auch aus, dass letztendlich die Faktizitäten die entscheidende Rolle spielen, die Bewegung der Völker, wie wir das unterstützen können. Bloß eine diplomatische Front völlig zu vernachlässigen, ist auch keine Lösung. Natürlich viele, viele andere Staaten das immer auch ein Argument gegenüber der eigenen Bevölkerung ist. Oder eben auch mal, falls man mal einen Punkt gemacht hat, sich positiv auswirken kann. Auf jeden Fall kann man sich da jetzt nicht einfach völlig so verhalten, als gäbe es das alles nicht und wir vertrauen auf die eigene Stärke und besorgen uns Waffen und dann werden wir das schon machen. Man sollte, wenn man sowas will, sagen, wir wollen eine Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs, Punkt, und möchten unsere alte Teilautonomie wie im Osmanischen Reich gern wieder haben, die uns die Briten genommen haben, siehe, jetzt wollen sie es schon wieder versuchen. Kann man ja argumentieren, nur man müsste argumentieren. Ne? Also ja, diplomatische Front als Kampffront.
Kein anerkannter Staat und darin liegt
deshalb
meine
ich das
mit dem Ersten Weltkrieg. Aber
ich fordere
mal auch eine Meldung.
Nee,
ich wollte das nur sagen, die Landstunde war ja nicht die ganze Zeit eine Meldung.
Ja, ich glaube, dass sowohl die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien als auch an vielen anderen Stellen kurdische Selbstverwaltung oder Autonomiebestrebungen immer wieder versucht haben, ins Gespräch zu gehen. Und wir immer wieder sehen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass es halt keinerlei Anerkennung gibt. Also zu allen Gesprächen über die Aufteilung Syriens oder die geostrategischen Erwägungen im Nahen und Mittleren Osten wurde immer eine Gruppe konsequent ausgelassen aus den Gesprächen und das waren die kurdischen Selbstverwaltungen. Und da haben viele Appelle und auch viele Forderungen bis heute wenig geholfen. Also das ist jetzt aber keine Abwertung dessen, sondern nur sozusagen so eine Einschätzung von mir. Und vielleicht anknüpfend an das, was davor gesagt wurde, ich glaube auch, dass wir viel gucken müssen auf das Thema Militarisierung in Deutschland und der EU, weil das damit in einem starken Zusammenhang steht, weil wir werden, glaube ich, auch nicht in erster Linie Regierungen oder so Bündnisse wie die EU überzeugen können, aber wir müssen halt die Zivilgesellschaft sozusagen stärken darin, dass wenn Ursula von der Leyen, wie sie gestern oder vorgestern gesagt hat, sagt, wir müssen die EU wieder als eine Macht hervorbringen. So, und der Kolonialismus hat de facto nie aufgehört. Es gibt permanent neokoloniale Bestrebungen und Deutschland und die EU tun aber immer noch so, als würden sie sich sozusagen, müssten sie sich in diesem NATO-Verbund gegen Russland und China wappnen, die hier irgendwann die Invasion planen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir wissen, wir begegnen müssen. Und noch eine dritte Sache anknüpfend an das, was du am Anfang gesagt hast, Andrea, also mit auch, was passiert da und was sollen wir hier tun? Das, was wir immer wieder hören von da drüben, ist, dass ein Teil davon eben ist, sich als Zivilgesellschaft hier zu organisieren. Das heißt nicht, dass es nicht richtig ist, finde ich, an Außenministerium, Regierungen zu appellieren und Petitionen zu starten, zum Beispiel in Bezug vielleicht auf den 4. Dezember. Aber ganz stark von der Frauenbewegung geht es zum Beispiel aus da drüben, von den Frauenselbstverwaltungen zu sagen, ihr müsst euch hier auch organisieren. Denn das, was hilft, ist, wenn wir überall Alternativen zu diesen Systemen aufbauen. Denn Rojava, das hast du auch gesagt, das wird in erster Linie deswegen bekämpfen, erhält in erster Linie deswegen keine nationalstaatliche Unterstützung oder Anerkennung, weil es ein Konstrukt ist, was per se gegen Nationalstaaten agiert, weil es eine autonome Selbstverwaltung ist, die sich nicht kapitalistisch und patriarchal organisieren will. Das ist der größte Affront, den es geben kann gegen eine nationalstaatliche Logik. Und deswegen ist so ein Appell von drüben immer nicht nur zu sagen, geht auf die Straße und protestiert, sondern Freundinnen und Freunde von mir, die da sind, Leute aus der Bewegung, sagen da, ihr müsst versuchen, sowas hier auch aufzubauen und euch zu lösen davon, sozusagen von Appellen auch an Staaten.
Erstens unterstreiche ich, was meine Vorrednerin gesagt hat. Ich will noch mal ein Stück zurückgehen. Vor rund 30 Jahren, das wird ja jetzt gerade abgefeiert, der Mauerfall. Der Warschauer Pakt ist weg, auch als Wirtschaftsblock. Russland spielt eine ziemlich unbedeutende Rolle, aber die Aufteilung der Welt, die Neuaufteilung der Welt nach 30 Jahren ist noch lange nicht beendet, sondern diese Auseinandersetzung findet statt und an bestimmten Stellen auf der Erde eben mit militärischen Mitteln. So, dazu gehört, dass im Frühjahr dieses Großmanöver der NATO mit fast 40.000 Soldatinnen und Soldaten vor der russischen Grenze, Defender genannt, stattfindet, wo wir gerade Proteste versuchen gegen zu organisieren ab heute. Dazu gehören natürlich auch alles, was im arabischen Raum an Auseinandersetzungen stattfindet. Die alten Mächte wollen natürlich ihre neokolonialen Möglichkeiten behalten. Irgendwelche arabischen Fürsten wollen sich möglichst auch noch ausdehnen. Und die Türkei ist ja in einer sehr klugen, geschickten Situation bei dieser ganzen Nummer. Sie gehören der NATO an, sie ragen sozusagen in den Osten oder Südosten von hier aus gesehen hinein und haben natürlich auch eigenes Interesse und da gehören natürlich auch für die NATO insgesamt eine ganz besondere Rolle. So, genau in diesem Raum, der reicht dann bis Afghanistan, hier militärisch zu intervenieren, das sozusagen für den Westen, für die NATO, für Europa und so als ökonomisches Hinterland zu sichern. Und dazu gehört Militär. So, die Bundesrepublik Deutschland hat seit 1991, das ist ja auch ungefähr 30 Jahre her, verteidigungspolitische Richtlinien. In der steht ausdrücklich drin, und die haben sich textlich kaum verändert bis heute, steht ausdrücklich drin, dass es eine ganz wesentliche Aufgabe der Auslandseinsätze der Bundeswehr ist, strategische Interessen und ökonomische Interessen der deutschen Wirtschaft überall auf der Welt zu sichern, da wo es nötig ist. So, das ist nicht wörtlich zitiert jetzt. Das kann man aber alles, das kann man ganz konkret nachlesen. Und wenn bei der Aufteilung der Welt sowas im Wege steht, wie vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren zurück, nämlich um 1871, als Preußen und Frankreich miteinander Krieg hatten und der so zu Ende ging, und daraus mitten in Paris die Kommune entstanden ist, und das vergleiche ich jetzt mit Rojava, mit der Selbstverwaltung, mit den Rechten der Frauen etc., dann so ein Konstrukt mitten in sich zu haben, das wollen sie alle nicht. Die feindlichen Franzosen und Preußen haben die Pariser Kommune niedergemacht. Ich fühle mich an dem, was hier jetzt passiert, Rojava, total daran erinnert.
Ein Applaus hast du dafür. Also ich finde, das ist ein hervorragender Vergleich, weil also die Pariser Kommune hat unglaublich gut gezeigt, wie die herrschenden Kräfte, die ökonomisch herrschenden Kräfte, in dem Fall zusammenwirken, wenn ihre Macht gefährdet ist, grundlegend gefährdet ist. Und das war die Pariser Kommune. Da wirken sie zusammen, auch wenn sie gerade Krieg miteinander haben oder gegeneinander oder wie auch immer. Ja? Ich würde trotzdem noch mal gerne auf diese Frage des Völkerrechts eingehen. Meiner Auffassung nach sollte man das eine tun, oder Frau auch, ja, sich organisieren hier, das heißt auch, organisiert euch in den Metropolen, das ist eine alte These, die kennen wir noch von etwas früher, das ist das eine, aber ich finde, dass wir das andere deshalb nicht lassen dürfen und diese, ich nenne die jetzt einfach mal, herrschenden Kräfte auch bei ihrem Wort nehmen. Denn wenn wir sagen, organisieren in den Metropolen, dann heißt das auch immer, ein Stück weit diese herrschenden Kräfte entlarven. Das heißt auch entlarven, wie sie das Recht, das sie selbst gesetzt haben, für das sie sich mal auch sicherlich durchaus reinen Herzens, so nenne ich das jetzt mal, entschieden haben, nämlich für so etwas wie die Genfer Konvention, dass sie dafür dem Grunde nach nicht einstehen. Also ich habe mir vor einigen Tagen mal die Mühe gemacht,
und habe die Genfer Konvention wirklich mal gelesen. Ja, mit allen Zusatzartikeln und so, habe ich gemacht. Wir haben früher mal eine Diskussion gehabt darüber, was heute die Bundesregierung plagt, nämlich, dass sie diese IS-Kämpfer und ihre Familien zurücknehmen müssen. Jetzt, wo Erdogan knurrt, werden sie es auch tun. Vorher haben sie es nicht getan. Vorher, und sie tun es noch, sitzen sie in Gefängnissen und Lagern in Rojava und werden dort erhalten und unter korrekten Bedingungen, so dass denn möglich ist, können sie dort leben. Aber eines passiert nicht. Sie werden nicht erschossen. Ich kann euch ehrlich sagen, es gibt schon so diese Diskussion, warum müssen die Kurden in Rojava sich jetzt auch noch mit den IS-Kämpfern abplagen und Hunderte von Familien und Kinder durchbringen und die Leute noch bewachen, während sie selbst so viele Probleme haben. Die Leute in Rojava machen nichts anderes als die Einhaltung der Genfer Konvention. Das tun sie. Die halten die Genfer Konvention ein. Und deshalb haben sie diese Täter, diese Mörder nicht erschossen und ihre Frauen auch leben lassen. So, und ich finde das Gleiche, auch wenn ich weiß, dass ich da aus Regierungsseite und so relative Ammenmärchen zu hören kriege, trotzdem bin ich der Auffassung, dass man diese Forderung an sie stellen muss. Und für mich ist so die Frage, wie bekommt man das hin? Wie macht man das? Welche Leute sitzen da dran? Ich habe herausgefunden, dass ein Juraprof, Völkerrechtler in Köln mit dieser Sache befasst ist. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt, mit solchen Leuten ins Gespräch zu gehen. Der hat seine These auch nicht öffentlich gemacht, weil ihm das ansonsten egal ist und er weiter nichts bewirken möchte. Natürlich will der Mann was bewirken. Dass man auch solche Initiativen aufgreift und versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja? Und ich habe eigentlich nie so viel von Carla Del Ponte gehalten, aber die sagt ganz öffentlich, Erdogan gehört vor den Haager Gerichtshof. Ja, weil er ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begehen lässt. Ja, durch seine dschihadistischen Milizen. Also, ich finde, das eine tun und das andere auf keinen verlassen. Ja, sich selbst organisieren, aber immer auch, ja, wir nannten das immer die Maske vom Gesicht reißen. Ja.